Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 4. Februar 2025. Willkommen zum 41. Mikrogespräch. Heute wird es um die Digitalisierung in Deutschland gehen und dazu begrüße ich recht herzlich Torben Klauser. Hallo Torben.
Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Torben, wer bist du und was machst du?
Auf meiner Visitenkarte steht Innovation Lead Digitale Öffentlichkeit bei der Agora Digitale Transformation. Das heißt, ich arbeite für einen Berliner Think Tank, der sich mit Themen an der Schnittstelle Digitalisierung und Demokratie beschäftigt und eben in verschiedenen Bereichen schaut, wie wir das in Deutschland besser und auch zum Gunsten der Demokratie auf die Kette kriegen. Das ist im Grunde so klassische Think Tank Policy Arbeit. Wir schauen, was gerade an wissenschaftlicher Forschung in dem Bereich passiert, suchen uns die Dinge raus, wo wir glauben, dass es Sinn macht, politisch ein paar Schritte nach vorne zu gehen und dann eben konkrete Vorschläge auf den Tisch zu legen, wie diese Schritte aussehen und in welche Richtung sie auch gehen könnten, um das Ganze ja fürs Allgemeinwohl positiv zu gestalten. Und es geht also nicht um Digitalisierung um jeden Preis, sondern eher die Frage, wie wir unsere Demokratie zukunftsfest machen, wenn man so will.
Ihr habt eine Transformationsagenda rausgegeben für das digitale Deutschland. Das ist so ein bisschen Anlass unseres Gespräches. Aber ich würde gerne mal so kurz auf Adam und Eva zurückgehen, bevor wir da reingehen. Was genau meint und umfasst denn dieser vielseits verwendete Begriff der Digitalisierung? Ich finde, der ist immer ein bisschen arg abstrakt.
Oha, ja, das stimmt in der Tat. Der ist in der Tat sehr arg abstrakt. Und wahrscheinlich, wenn du 5 Leute fragst, was heißt Digitalisierung, kriegst du 6 Antworten. Ich kann versuchen, meine zu geben. Mhm. Aus meiner Sicht ist Digitalisierung, ja, eine Technologie oder eine Form des technologischen Fortschritts, so ein bisschen wie Buchdruck oder Elektrizität oder der Computer meinetwegen, wobei wir da auch schon digital werden. Und die Frage ist so ein bisschen, wie wir diesen technologischen Fortschritt so nutzen, dass möglichst viele Leute davon profitieren. Und wie bei allen technologischen Fortschritten gehen damit ja große Herausforderungen einher, aber auch enormes Potenzial. Also wie jeder und jede Hörerin des Podcasts wahrscheinlich selber weiß, gibt es Bereiche, in denen man die Digitalisierung ganz hervorragend einsetzen kann, um beispielsweise Podcasts zu hören und aufzuzeichnen. Und wo sie ja Potenzial hat im Bereich des Staates, also in digitaler Verwaltung ist so ein Thema, die Frage, wie man Daten nutzbar machen kann. Im Grunde dieser ganze Bereich stellt sich ja mit großen Chancen dar und birgt aber auch viele Risiken, womit wir jetzt die erste Phrase des Digitalisierungsdiskurses schon abgehakt hätten, nämlich die Chancen und Risiken, die mindestens einmal angesprochen werden müssen in diesem Gespräch. Von daher, das hätten wir hiermit erledigt.
Ich erinnere mich halt auch noch dran, dass Digitalisierungskämpfe in Anführungszeichen auch mal waren, dass Leute ein PDF ausgedruckt haben und andere nicht. Also es ist ja auch ein evolvierendes Feld in dem Sinne, wo dann auch
Tatsache.
Neue Herausforderungen reinkommen und vielleicht alte Gewohnheiten abgelegt werden. Was uns aber auch ein bisschen zu der Frage bringt, Deutschland hat ja so einen wirklich schlechten Ruf, ne, was Digitalisierung betrifft. Ständig liest man im Grunde, Deutschland ist nicht digital, es ist auf gar nichts eingestellt, nichts geht, Daten müssen vielfach angegeben werden, alles kostet einen Haufen Geld und Zeit. Wie rückständig sind wir denn?
Och, ich würde sagen, es ist besser geworden. Oder vielleicht, um mal anders anzufangen, es gibt mit Sicherheit Bereiche, in denen wir noch ordentlich Nachholbedarf haben. Was aber auf jeden Fall, ja, was der Fall ist aus meiner Sicht, ist, dass dieses Thema oder die Bedeutung des Themas inzwischen auf vielen Ebenen erkannt worden ist. Und jetzt kann man sagen, Einsicht ist der erste Schritt zur Läuterung. Jetzt fehlt nur noch die Läuterung. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir im Grunde seit Jahren oder vielleicht inzwischen sogar Jahrzehnten wissen, dass dieses Internet nicht mehr weggeht und dass die Digitalisierung etwas ist, dem wir begegnen müssen durch Veränderungen in unserer Politik oder unserer Institutionen, unseren Prozessen und so weiter. Und die Frage ist so ein bisschen, warum kriegen wir es nicht gebacken, diese Veränderungen auch durchzuführen? Und das fängt bei so, wenn man so will, der Grundlage an, also der digitalen Infrastruktur. Warum dauert so lange, den Breitbandausbau voranzubringen? Warum kann man nicht von Berlin nach München im Zug fahren, ohne dass zwischenzeitlich das Internet ausfällt? Das sind alles so Dinge, da wissen wir eigentlich schon länger, dass wir da Nachholbedarf haben. Da hapert es aber immer noch ganz ordentlich. Und genauso ist es in anderen Bereichen. Beispielsweise, das ist jetzt mein Arbeitsschwerpunkt, wenn wir drüber reden, wie digitale Öffentlichkeit stattfindet, wie wir uns in unserer Demokratie miteinander austauschen, funktioniert heute halt auch ganz anders als noch vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren, sag mal 50 Jahre, also Zeiten, als das Fernsehen der neue heiße Scheiß war, lief es halt ganz anders ab als heute mit Facebook und TikTok und Insta und all diesen Plattformen. Und ein anderer Bereich, zu dem wir auch arbeiten oder wo einer unserer Arbeitsschwerpunkte liegt, ist eben die Frage, wie der Staat mit der Digitalisierung umgeht und wie er sie sich zunutze macht oder eben vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das ist ein Bereich, da ist ebenfalls erkannt worden, es muss sich einiges tun, aber es tut sich eben noch nicht genug. Ich habe so einen Begriff, den ich da gerne verwende, das ist der Begriff der Placebo-Digitalisierung, mit der wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigentlich immer arbeiten. Also es gibt so ganz viele Digitalisierungs-Leuchtturmprojekte, wo man sagt, oh, wir machen jetzt mal X digital oder wir machen jetzt mal hier, führen wir mal pilotmäßig eine E-Akte ein oder dort digitalisieren wir jetzt mal einen Prozess. Und das, was bei dieser Placebo-Digitalisierung zu kurz kommt, ist die Erkenntnis, dass die Digitalisierung per se eigentlich nichts ist, dass die keine Prozesse besser macht, sondern dass man an die grundlegenden Prozesse ran muss. Also es reicht nicht, indem ich einfach sage, ich digitalisiere jetzt die Verwaltungsprozesse, die wir heute haben, sondern wir müssen eigentlich überlegen, wie können wir Verwaltungsprozesse neu gestalten, damit wir das Potenzial der Digitalisierung wirklich heben. Und das ist leider Gottes deutlich aufwendiger, als einfach zu sagen, wir scannen ein Dokument ein oder machen praktisch eine Akte digital, sondern da hängen eben ganz, ganz andere und noch deutlich größere Herausforderungen hinter.
Also ich habe letztens einem Handelsregister mal eine Anfrage geschickt. Ne? Habe ich erstmal angerufen, ja, wie geht denn das bei euch? So, ja, schicken Sie es doch per Mail. Habe ich per Mail ein PDF eingesendet. So, dann kriege ich zurück irgendwann einen Fax.
Oha.
Und eine Mail. Also Mail habe ich auch gekriegt und dann später kam noch irgendwann ein Brief, wo ich so das Gefühl hatte, okay, also ihr habt jetzt, und das ist ja das, was du gerade auch wahrscheinlich gemeint hast, ne? Ihr habt jetzt irgendwie so einen Teil eures Arbeitsprozesses, habt ihr irgendwie digitalisiert, aber damit der dann irgendwie rechtsgültig für euch dann abgeschlossen ist, braucht es halt am Ende noch den Brief. Ne? Und da wäre ja die Frage, ob man da nicht einen Weg findet, das komplett umzustellen. Das würde aber doch dann schon wieder bedeuten, das kann ja nicht einfach das Gericht für sich entscheiden, sondern da muss dann wahrscheinlich der Gesetzgeber ran und eine Lösung finden und dann braucht es wahrscheinlich eine rechtskonforme digitale Umsetzung dieser Lösung, oder?
Ja, das ist im Grunde eine der großen Herausforderungen, dass viele, also im Grunde müssen wir an die Rechtsgrundlagen ran, die Frage, was alles digital sein darf oder nicht sein darf. Also häufig ist das eben noch nicht so möglich. Es ist aber aus unserer Sicht die deutlich größere Herausforderung, die Prozesse besser zu steuern oder besser zu managen, die dazu führen, sich erstmal zu überlegen, was müssen wir denn da eigentlich ändern? Wo muss denn was digital ermöglicht werden oder wo reicht es vielleicht auch einfach, dass man innerhalb einer Verwaltung ein paar Entscheidungen anders trifft. Und wir haben in Deutschland die große Herausforderung, dass gerade im Bereich Verwaltung durch den Föderalismus sehr viele Ebenen miteinander, im Idealfall miteinander arbeiten, im schlimmsten Fall sich gegenseitig so ein bisschen im Weg stehen. Und das ist tatsächlich im deutschen Staat, wie wahrscheinlich auch in den meisten Unternehmen, die vor der Digitalisierungsherausforderung stehen, eigentlich eine Transformationsaufgabe, die dahinter steht. Sich nämlich zu überlegen, wie sind wir heute organisiert, wie wollen wir organisiert sein und wie kommen wir dahin? Weil ja nicht nur die Schriftformerfordernisse da im Weg stehen, sondern häufig auch die Kompetenzen der Leute. Wenn ich 30 Jahre mit Papierformularen gearbeitet habe, muss ich mich ja auch erstmal damit auseinandersetzen, was ich jetzt anders machen muss, wenn es auf einmal alles digital und once only passieren soll.
Aber es würde erstmal damit anfangen, dass Politik sich zusammensetzt und sagt, in welche Richtung muss das gehen? Und da hast du jetzt gerade schon angedeutet über den Föderalismus. Das ist nicht ein Organ. Sondern das sind im Zweifelsfall zumindest erstmal 16 Bundesländer und dann noch eine Bundesregierung. Und die müssen sich einig werden, oder?
Genau, die müssen sich in vielen Sachen einig werden. Und es sind ja dann, hängen dann auch noch diverse Kommunen drin, die das Ganze dann in die Praxis umsetzen dürfen. Wir haben in der Vergangenheit, also in den vergangenen Legislaturperioden, immer wieder diese Diskussion gehabt, okay, braucht es ein Digitalministerium? Wird dann alles besser, wenn wir ein Ministerium haben, das dafür verantwortlich ist? Und das ist aus meiner Sicht so ein klassisches Beispiel, warum es so schleppend läuft in der deutschen Digitalpolitik, weil wir uns häufig an solchen Fragen richtig krass aufhängen und fragen, okay, brauchen wir jetzt ein eigenes Ministerium oder brauchen wir kein eigenes Ministerium? Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist die Frage, ob wir eine Person haben, die jetzt am Kabinettstisch sitzt und die Autorität hat, da bestimmte Prozesse und Kompetenzen zu bündeln. Momentan haben wir ganz viele Leute, also auch ganz viele Häuser, die in diesem Digitalthema eine Rolle spielen. Wir haben das BMI, die wahnsinnig viel mit digitaler Verwaltung zu tun haben. Das BMDV, also für Digitalisierung und Verkehr, hat das digital im Namen, ist aber auch nicht für alle Digitalthemen zuständig. Das Wirtschaftsministerium hat ein paar digitale Themen, bei denen sitzt die Bundesnetzagentur, die auch praktisch im Aufsichtsbereich da einiges zu tun hat. Also es ist alles so sehr zersplittert und das ist dann auch in der Digitalisierung manchmal Fluch und Segen, dass sich niemand, also alle möchten sich mit diesem, wir machen was Digitales, wir machen das Neue, wir bringen den Staat voran, schmücken, aber das ist tatsächlich so ein Thema, wo ich mir unsicher bin, ob mehr Köche in der digitalen Küche den Brei wirklich besser machen oder ob es nicht sinnvoll wäre, dieses Digitalthemen an einer Stelle zusammenzuführen und dort auch wirklich Kompetenz zu binden.
Dann wäre ja die Frage, ob es denn jetzt schon eine Stelle gäbe, bei der alles zusammenfließt. Aber nachdem, so wie du das beschreibst, gibt es das ja gar nicht. Ne? Jetzt haben wir aber, weil du gerade das Digitalministerium schon angesprochen hast, die Situation, also ich glaube, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das kommen wird in einer neuen Bundesregierung. Die CDU will es, ich glaube, andere Parteien potenziell auch. Aber damit wärt ihr jetzt auch nicht so glücklich, wenn es da ein Ministerium für gäbe. Das würde das Problem nicht lösen.
Also es kommt immer darauf an, wie das Ganze ausgestaltet ist. Mhm. Es gibt ja durchaus Ministerien, die heute schon existieren, die bestimmte Themen im Namen tragen, die da vielleicht dann andere Prioritäten setzen. Und die Frage ist, wie stark sich so ein Ministerium dann auch am Kabinettstisch durchsetzen kann. Weil, und das ist ja auch gut und richtig so, dass am Kabinettstisch aus den verschiedenen Ressorts ganz unterschiedliche Interessen zusammenkommen, die sich gegeneinander versuchen durchzusetzen. Und dann ist halt auch die Frage, heißt Digitalministerium jetzt, man hat einfach so eine Art Sammelsurium, also alles, was wir bisher an Digitalpolitik gemacht haben, schieben wir jetzt irgendwie dieses eine Ministerium rein? Oder geht es eher darum zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Stelle, die sich ganz neu und grundsätzlich mal die Frage stellt, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was sind denn eigentlich unsere Ziele? Was ist denn das, was wir erreichen wollen? Und auch die Autorität hat, bestimmte bestehende Strukturen in Frage zu stellen und gegebenenfalls auch aufzulösen und neu zu strukturieren. Und allein, also es gibt, ich verstehe gerade, von wem das ursprünglich ist, es gibt so eine Art, ich glaube vom Nationalen Normenkontrollrat, so ein Wimmelbild Verwaltungsdigitalisierung, wo wirklich ein wahnsinnig unübersichtliches Sammelsurium von verschiedenen Organisationen und Institutionen, die alle irgendwie mit diesem Thema zu tun haben, zu sehen ist. Also wir haben einen IT-Rat, es gibt aber auch einen IT-Planungsrat. Das eine ist dann nur die Bundesebene, das andere ist mit den Ländern zusammen. Dann gibt es diverse Abkürzungen, das ITZ-Bund, die FITCO, die Datenschützer, die dann auch mit zu tun haben. Also ich lese jetzt nicht das Wimmelbild vor, wer Interesse hat, kann sich das mal angucken, es ist eher schockierend. Und ich glaube, der Punkt ist weniger, wie heißt das Ministerium, in dem man das bündelt, und es ist eher, welche Autorität hat eine solche Person oder eine solche Ministerin oder Minister oder Staatsministerin oder Minister, wie auch immer man das ausgestaltet, dann wirklich Veränderungen anzuschieben. Denn das, und um den Punkt noch kurz hinterherzuschieben, es gibt schon seit längerem immer wieder so die Digitalstrategie des Bundes. Und es gibt ja nicht nur diese Digitalstrategie, sondern es gibt auch, haben die Kollegen hier bei der Agora auch mal unter die Lupe genommen, wie viele Digitalstrategien es gibt und wie wenig dann eigentlich passiert ist. Also politische EntscheiderInnen sind sehr gut darin, Strategien zu formulieren, die aber meistens nicht viel mehr sind als, wir sammeln mal alles zusammen, was es schon gibt und machen eine Liste draus und schreiben darüber, das ist unsere Strategie, aber so funktionieren Strategien halt nicht. Und diesen Wandel nachzuvollziehen und zu sagen, okay, wir müssen da ganz grundsätzlich anders in dieses Thema rangehen. Das ist, glaube ich, das, was die große Herausforderung für die neue Bundesregierung darstellt.
Ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel schon eine Staatssekretärin für Digitales, wenn ich das richtig gesehen habe. Und darin lag ja auch keine Lösung. Ne? Also das heißt, es sind schlichtweg die nachgelagerten Probleme, dass man niemanden die ausreichende Kompetenz gibt, auch wenn dann immer noch Koordinierungsbedarf mit vielen anderen Stellen da wäre, wo es mal zusammengeführt wird. Ne? Also, aber warum sollte denn das jetzt in der neuen Bundesregierung besser werden? Das wäre dann so meine große Frage.
Ja, ich meine, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das, was jetzt wirklich die Chance ist mit der neuen Bundesregierung, und ich verrate kein Geheimnis, dass gerade auch so die digitale Zivilgesellschaft sich von der Ampel eigentlich deutlich mehr erhofft hat, aber das, was jetzt, glaube ich, erkannt ist, ist, dass die Funktionsfähigkeit oder die Leistungsfähigkeit des Staates ein demokratierelevantes Thema ist. Dass der Frust so wahnsinnig groß darüber ist, über das, was du auch vorhin auch beschrieben hast. Da musst du irgendwelche, du kriegst was per PDF oder per Fax und musst es dann ausdrucken und unterschreiben und einscannen und irgendwo hinschicken. Und ich habe selber einen kleinen Sohn und als ich damals Elterngeld beantragt habe, hieß es, der Prozess ist digital und das hieß dann, man kann online alles ausfüllen und am Ende muss man alles ausdrucken und ich habe dann so 30 Seiten Papier in einen Briefumschlag gepackt und muss es dann per Post wegschicken. Und das ist da, so salopp gesagt, packen sich viele Leute an den Kopf, wenn die auf solche Prozesse stoßen. Und da packen die sich auch zu Recht an den Kopf. Und ich habe Hoffnung, dass dieses Thema Demokratievertrauen aus vielen Gründen gerade traurigerweise relevant ist, dass es aber auch auf der politischen Agenda
also ich weiß, Demokratie ist gerade immer ein gutes Argument, aber es hat natürlich schon sehr viel mit dem Zutrauen der Bürger in die Funktionalität des Staates zu tun. Ne? Also
genau.
Wenn man so eine Prozesse sieht, die nun nicht optimal sind und eher lustig, wenn es eigentlich selber betrifft, dann denkt man ja schon mal, hat es da mit Idioten zu tun, ne? Also mal so wirklich salopp gesagt. Und das setzt sich natürlich auch in das Vertrauen und das Ansehen der handelnden Politiker über. Und deswegen glaube ich schon, dass das tatsächlich ein gutes Argument ist. Nun haben wir sehr viel über diese Prozesse selbst gesprochen. Aber gibt es denn überhaupt genug Geld dafür? Also ist vielleicht Geld auch ein Problem? Oder gibt es da lustigerweise zu viel und es wird nur nicht gescheit eingesetzt?
Die große Vermutung ist, dass wir kein Finanzierungsproblem haben bei der Digitalisierung, zumindest staatlicherseits, sondern dass da eher sehr viel Geld eigentlich ausgegeben wird. Und dieses Geld wird einfach nicht besonders effizient ausgegeben. Wir haben tatsächlich ein Projekt dazu laufen, wo wir versuchen, die Gesamtausgaben für Digitalisierung auf Bundesebene mal zusammenzutragen. Denn auch wenn man jetzt sagt, ja mein Gott, das muss doch irgendwie der Bund wissen, da drücken die doch auf einen Knopf im Finanzministerium und dann kriegt man das alles ausgeworfen. Aber allein das ist nicht der Fall. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wie in vielen Bereichen wissen wir vielleicht auch noch gar nicht genau, wo überhaupt Geld hinfließt und was damit gemacht wird. Dann ist auch die Herausforderung, was alles als digital gelabelt wird. Manchmal ist ja, wenn man neue IT-Hardware irgendwo hinstellt, einen neuen Monitor oder so, dann ist es ja im weitesten Sinne auch ein Digitalprojekt, ändert aber an den darunterliegenden Prozessen relativ wenig. Und genau das herauszufinden, da sitzen wir gerade dran und da wird es in den kommenden Wochen auch dann eine Veröffentlichung zu geben.
Jetzt frage ich mich aber so langsam, woran es liegt, ne?
Ja.
Also wenn es nicht an Geld liegt und die Prozesse alle nicht funktionieren und wir da schon seit längerem drüber reden, ist es ja vielleicht politisches Handeln, das nun gefragt wäre. Mir ist auch noch so ein Gedanke gekommen gerade, dass wir ja im Grunde, weil es betrifft ja nicht nur Bürgerinnen und Bürger, das Ganze, die Digitalisierung in unserem Alltag, Verwaltungsalltag, sondern es betrifft natürlich auch die Unternehmen, die Daten irgendwo hinmelden müssen, die Anträge machen und so weiter und so fort. Ne? Also da gibt es ja unglaublich viel, was da gemacht werden kann. Es betrifft aber auch die Ministerien und die Verwaltungsstellen selber, die ja dann vielleicht mit neueren Techniken Dinge schneller bearbeiten könnten, Menschen entlasten könnten. Ne? Also es ist ja im Grunde ein riesiger Wirtschaftsfaktor, über den wir hier sprechen. Und jetzt haben wir ja gerade einen Wahlkampf, in dem uns erklärt wird, die Bürokratie in Deutschland ist das große Problem. Also wäre das ja dann auch genau das Feld, in dem man dann angreifen müsste.
So kann man das sagen. Und zwar auch noch mit einem, ja, sozusagen mit einem Twist, denn wenn wir auf die, ja, auf den Personalkörper im öffentlichen Dienst schauen, dann gehen im nächsten Jahrzehnt ein wirklich großer Teil der Leute geht schlicht in den Ruhestand und es ist überhaupt nicht klar, wie man die vernünftig nachbesetzen soll. Das heißt, die Digitalisierung ist da kein nice to have, so auch ist doch nett, wenn wir mal was ein bisschen online machen können, sondern es geht wirklich auch um die Frage, wie können wir auffangen, was da an Personal und an Expertise wegbricht. Und das ist ein weiterer, ich sag mal, Druckpunkt, der eigentlich dazu führen sollte, dass dieses Thema Verwaltungsdigitalisierung mit einer neuen oder höheren Priorität angegangen wird. Denn ja, wie du schon sagst, es ist nicht erst seit gestern, dass uns diese Themen umtreiben. Und die Probleme und Herausforderungen sind den Leuten, die damit arbeiten, jeden Tag offenbar.
Ihr habt in euren Forderungen auch noch eine andere Sache drin, die ich sehr spannend fand, die, glaube ich, auch von vielen Unternehmen in letzter Zeit auch angesprochen wurde. Das ist so dieser Punkt, man muss Daten mehrfach angeben. Man hat mit einer Behörde zu tun, gibt seine Daten, aber mit der nächsten kommt dann wieder irgendwelche Abfragen, man trägt dann immer alles ein. Ist ja eigentlich nicht schön. Auf der anderen Seite hat das ja einen Grund, warum das in Deutschland so ist, ne? Und man tut sich sehr schwer, aufgrund der Vergangenheit damit Daten zusammenzuführen, weil das ja auch die Menschen schützen soll. In dem Sinne, glaube ich, wird gerade bei solchen Geschichten dann oftmals auch Sicherheitsfragen diskutiert, ne? Also wie weit wollen wir da eigentlich gehen in Deutschland? Wie weit sollten wir auch gehen?
Ja, Tatsache. Und das ist so ein bisschen auch ein ähnliches Thema, ist der Föderalismus. So, is it a bug or a feature? Also das, was uns so ein bisschen manchmal wie ein Knüppel zwischen den Beinen vorkommt, ist es nicht was, was aus gutem Grund da ist, um ja so eine schnelle Gleichschaltung zu verhindern, die Demokratie zu schützen? Das ist bei Registerfragen mit Sicherheit auch häufig ein Argument. Ich glaube aber, dass wir da Schritte in Richtung Registermodernisierung, in die Richtung Once-Only-Prinzip machen können, die nicht direkt dazu führen, dass wir es mit gläsernen BürgerInnen zu tun haben, sondern die den Staat auch schlicht erstmal handlungsfähiger macht. Ich glaube, dass das was ist, wo dann wirklich die Vorteile überwiegen und wo man, und das ist ja auch Teil unserer Forderung, wo man auch von Anfang an gegebenenfalls dann die BürgerInnen mit einbeziehen sollte. Und mal, also man muss ja gar nicht so abstrakt darüber reden, was man glaubt, was Leute wollen, sondern man kann die Leute ja auch einfach fragen. Und das ist auch in diesem Bereich aus meiner Sicht ein großes Thema. Wir reden so häufig darüber, dass die Leute Vertrauen in demokratische Institutionen verlieren. Manchmal frage ich mich, wie viel Vertrauen haben demokratische Institutionen denn eigentlich in die BürgerInnen, wenn sie mit einer ehrlichen Frage auf sie zukommen, dass sie eine vernünftige Antwort bekommen. Also ich glaube tatsächlich, diese Sorge, die hat einen nachvollziehbaren Ursprung, aber die Sorge muss nicht zur Komplettblockade führen, was modernen Staat und effiziente Verwaltung betrifft.
Und wenn wir das jetzt alles so vor uns sehen, auch mit seiner Komplexität, weil das, was du ja gerade beschrieben hast, bedeutet ja tatsächlich, dass sich da mal jemand hinsetzen muss, sich Gedanken drüber machen muss, wie soll das alles aussehen, wie führt man das alles zusammen, dass da möglichst mit wenig Stellen, ja, damit das irgendwie effektiv läuft. Also da kann ich mir schon vorstellen, da braucht es ja auch eine größere Beratungsleistung gegenüber der Politik. Ja. Also auch das würde ja wieder bedeuten, dass wenn wir da jetzt anfangen, wir schon auch über längere Prozesse reden.
Ja, mit Sicherheit reden wir da über längere Prozesse. Zugleich, die Prozesse existieren ja auch schon länger. Und ich warne auch so ein bisschen davor zu sagen, oh, das ist jetzt aber, jetzt haben wir doch schon so viel Geld da rein versenkt, da können wir jetzt nicht nochmal ganz grundsätzlich werden. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir das nicht tun, dass uns das perspektivisch deutlich heftiger noch auf die Füße fällt. Und das klar, dass das längere Prozesse sind, dass wir die aber viel zu lange auch vor uns hergeschoben haben. Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, so die grundsätzlichen Veränderungen in der Arbeitsweise der Verwaltung und des Staates, die müssen wir mal wirklich grundsätzlich angehen und nicht nur versuchen, mit digitalen Tools das nachzubilden, was wir seit, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren in Papierakten nachvollziehen. Die Kollegen haben eine Befragung gemacht unter Ministerialbeamtinnen und Beamten und da ist ein Zitat mir in Erinnerung geblieben, das sinngemäß so ging, wenn Sie jemanden, der in den 50er Jahren seine Ausbildung in der Bundesverwaltung gemacht hat, der jetzt schon längst im Ruhestand ist, wenn Sie den jetzt sozusagen wieder reinholen, in ein Ministerium an den Schreibtisch setzen, der kann nahtlos anfangen und weiterarbeiten, weil sich an den Prozessen und an den Strukturen so wenig geändert hat. Und das ist für mich ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass einerseits die Kontinuität unserer Verwaltung eine besonders hohe ist, so kann man es positiv beschreiben, aber dass wir vielleicht die Technologiesprünge, die seit den 50er Jahren passiert sind, doch auch in der Verwaltung ein bisschen stärker nachvollziehen sollten.
Und dann muss man es ja auch noch an den Bürger und die Bürgerin vermitteln, das Ganze, ne? Was man da so treibt. Vielleicht bindet man sie sogar ein. Das wäre dann noch so der Idealzustand.
Ja. Tatsache. Und ich glaube tatsächlich, dass die Bürgerinnen und Bürger da, ich glaube, dass die schon deutlich weiter sind, als die EntscheiderInnen in der Verwaltung vermuten. Also wenn ich jetzt mich in meinem, das ist jetzt auch wieder diese klassische anekdotische Evidenz, aber jetzt mal umschaue, wie im Freundes- und Bekanntenkreis, auch im Familienkreis Leute Medien konsumieren, wie die mit digitalen Tools, Technologien arbeiten, das erfolgt in so einer Selbstverständlichkeit, dass ich glaube, man wird nicht lange um Verständnis werben müssen, wenn man sagt, dass man künftig einen neuen Perso auch alleine rein online beantragen kann oder dergleichen. Also ich glaube, da können wir tatsächlich großes Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger haben, dass sie die Transformation der Verwaltung da unterstützen.
Die Frage ist aber, glaube ich, wenn wir so mal sehr zeitgeistig an die Sache rangehen, wenn wir unsere aktuellen Diskussionen betrachten, die wir gerade so am Laufen haben, gerade die politischen, auch mit welchen Mitteln und mit wem man so eine Digitalisierung umsetzt. Ne? Also ich glaube, gerade entsteht so eine große Skepsis gegenüber größeren Konzernen, gerade dann, wenn sie aus den USA kommen, vor allen Dingen, wenn man da so guckt, was die da alles so treiben oder auch nicht. Das heißt, auch da wäre ja so eine Fragestellung, über die man zumindest aktuell recht wenig hört aus der Politik.
Also die Frage, welchen Einfluss große Tech-Konzerne dann auf die Verwaltung
ja,
haben?
Oder? Im Grunde, ich will jetzt keine Namen nennen, ne, aber im Grunde ja. Also ich will jetzt sicherlich nicht, dass eine Identifikation über irgendein soziales Netzwerk erfolgt, ja, um also es ganz platt zu sagen. Das ist natürlich wesentlich komplexer, aber oder dass meine Daten da irgendwo in einer Cloud gespeichert werden, wo ein irrer Elektroautobauer so sein Unwesen treibt. Ne? Also das sind ja Fragestellungen, die haben wir uns vor 2 Jahren zum Beispiel noch überhaupt nicht groß gestellt, habe ich so den Eindruck.
Tatsache. Wobei ich finde, die Diskussion über dieses Thema digitale Souveränität und die Frage, wie viel, also allein, wo werden Daten gespeichert, wie findet Verschlüsselung statt, wer stellt die Server. Die Diskussion, die führen wir ja schon eine Zeit lang und die ist auch aus meiner Sicht so weit gediehen, dass die deutsche Verwaltung sich mit einer gewissen Sicherheit auch auf ihre Dienstleister verlassen kann. Und dass also die Frage so einheitliche Login-Herausforderungen und so weiter, dass wir das nicht über große soziale Netzwerke lösen sollten, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber das sind tatsächlich Bereiche, da arbeiten Bund und Länder schon länger dran und sind auch, und ich weiß nicht, ob du dich an die Diskussion zum Thema 5G-Ausbau und chinesische
Ja, klar,
Hardware,
läuft ja noch.
Genau. Ja, genau. Also diese ganzen Fragen, das ist, glaube ich, ein Thema, da ist hohe Sensibilität da und ja, da ist man auch zu Recht vorsichtig. Ich würde das jetzt nicht als Knockout-Kriterium werten, denn in ganz, ganz vielen Bereichen verlassen wir uns ja nicht komplett auf Technologie oder Dienstleistungen aus dem Ausland, aber die spielen eben doch eine große Rolle. Oder ich halte zum Beispiel überhaupt nichts von, es gab eine Diskussion, ob wir so eine Art Schlandnet, also ein rein in Deutschland geruhtes Internet aufbauen sollten, in der Hoffnung, dass unsere Daten dann nicht durch ausländische Server fließen. Also ich glaube, man kann diese Diskussion auch ja in gewisser Weise überdrehen und hat damit nichts gewonnen, sondern eher viel verloren. Von daher, da bin ich tatsächlich optimistisch.
Okay, aber wir haben ja eh ohnehin den Eindruck, du bist jetzt nicht sonderlich betrübt, sondern guckst eher positiv in die Zukunft, was ich bei dem Thema jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, um ehrlich zu sein, zumindest nicht, wenn ich so die Medienberichte verfolge, da wird einem ja eher immer so ein bisschen Angst und Bange ums Land.
Also ich glaube, vielleicht ist es so der Berufsoptimismus, wenn wir uns in 4 Jahren treffen, sage ich vielleicht das Gleiche und sage, jetzt kann doch die kommende Bundesregierung 2029 doch endlich mal die Sachen angehen, die letzten Jahrzehnte auf der Straße liegen blieben. Nein, du hast schon recht, also es gibt, glaube ich, genug Grund zur Sorge. Und gerade jetzt der Blick über den Atlantik dahin, was in den USA passiert, was Elon Musk mit seinem Department on Government Efficiency, DOGE, da durchzieht, was wirklich fernab jeder demokratischen Kontrolle und rechtsstaatlicher Prozesse passiert, da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch gesegnet. Ich sage nicht, wir müssen uns das Fax bewahren, aber so bestimmte rechtsstaatliche demokratische Checks and Balances, die dazu führen, dass man nicht von heute auf morgen einfach komplette ja Regierungszweige oder Ministerien und Programme einstampft. Das ist dann doch die Quelle für so ein bisschen demokratischen Optimismus, zumindest noch diesseits des Atlantiks. Toi, toi, toi.
Okay, ich glaube, an der Stelle machen wir lieber Schluss, bevor wir den positiven Spirit verlieren. Torben Klauser, ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns www.mikroökonom.de. Da findet ihr die Kommentare oder auf Reddit und Mastodon. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.